Kunstradio. Radio Kunst.
Zum Kunstradio begrüßt sie Anna Socek. Wir präsentieren heute ein Live-Hörspiel, das zeitgleich sowohl im Radio stattfindet, als auch in einem Theater vor Publikum. Und zwar im Atelierhaus der Bildenden Künste, auch Semperdepot genannt, in Wien. Die freie Theatergruppe Toxic Dreams inszeniert das eigene Stück There's a Rumble in the Jungle oder Theatre is Evil, Radio is Good als Hörtheater, also als Theater im Dunkeln, das ausnahmsweise nicht zu sehen, sondern ausschließlich zu hören ist. Hier im Semperdepot ist eine Soundanlage mit 16 im Raum verteilten Lautsprechern aufgestellt. Dazwischen stehen Fauteuils und Sessel, auf denen die Besucherinnen und Besucher Platz genommen haben. Es ist vollkommen finster. Zwei Schauspieler und zwei Schauspielerinnen werden eine Geschichte erzählen und als erzählerisches Mittel steht ihnen ausschließlich die Stimme zur Verfügung. Keine Kostüme und kein Bühnenbild, keine Gestik und keine Mimik. Seit Mittwoch wird There's a Rumble in the Jungle hier aufgeführt. Jetzt beginnt gleich die letzte Vorstellung. Diese wird live im Radio übertragen. Der Theaterraum wird also um den Radioraum erweitert. Text und Regie: Josi Vanunu. Performerinnen: Anna Mendelssohn, Markus Z., Jaschka Lämmert und Peter Stamer. Sounddesign: Michael Strohmann. Produktion: Cornelia Kilger. Gute Unterhaltung mit There's a Rumble in the Jungle oder Theatre is Evil, Radio is Good. Eine Produktion von Toxic Dreams und ESS Productions.
Guten Abend, Herr Lisserand.
Guten Abend.
Herr Lisserand, die Geschichte Ihres Lebens ist die Geschichte von Schicksalsschlägen. Und dennoch habe ich den Eindruck, dass Sie trotz allem das Leben sehr lieben.
Sie meinen trotz meines Gebrechens, trotz der Schrecken des Krieges und der Hölle der Nazikerker?
Ja, trotz dieser.
Ja, ich muss sagen, diese Liebe zum Leben, die hat mich eigentlich nie im Stich gelassen. Weder in den schlechten noch in den guten Zeiten, die man allgemein für einfacher hält, obwohl das gar nicht stimmt. Sehen Sie, ich bin blind. Tja, ich weiß, Sie finden das lustig, wenn ein Blinder sagt, sehen Sie. Aber ich sehe wirklich.
Wie sehen Sie denn genau?
Wenn Sie so wie ich sehen wollen, wenn Sie meine Geschichte sehen wollen, dann machen wir doch ein kleines Experiment. Drehen Sie einfach das Licht ab, ganz egal, wo Sie gerade sind. Schließen Sie die Fensterläden, ziehen Sie die Vorhänge zu und decken Sie auch die ganzen Blinklichter an Ihren Radios und Stereoanlagen ab. Und jetzt setzen Sie sich in Ihren Lieblingssessel und schließen Sie die Augen. Probieren Sie es. Machen Sie die Augen zu.
Ja.
Wenn Sie die Dunkelheit jetzt noch nicht gut spüren können, dann könnten Sie noch eine Schlafmaske aufsetzen.
Mhm.
So, und jetzt bringen Sie eine Hand vors Gesicht.
Ja.
Und bewegen Ihre Finger.
Ja.
Können Sie Ihre Hand noch sehen?
Nein.
Gut. Willkommen in meiner Welt.
Herzlichen Dank.
Sie wollen also von einem Blinden etwas über seine Liebe zum Leben erfahren. Nun, da muss ich in meine Kindheit zurückkehren. In meiner Erinnerung beginnt meine Geschichte eigentlich immer wie ein Märchen. Also keine ungewöhnliche Geschichte, aber nichtsdestoweniger ein Märchen. Etwa so: Es war einmal zwischen zwei Weltkriegen. Da lebte in Paris ein kleiner, glücklicher Junge. Eines Tages wurde dieser Junge blind. Ja, aber das ist eine lange Geschichte und da ich annehme, dass wir für die Langfassung keine Zeit haben, schlage ich vor, dass wir...
Erzählen Sie uns die Kurzfassung, den spannenden Teil.
Gut. Also, es war der 3. Mai. Ich war wie immer in der Schule und als es um 10 Uhr läutete, sprang ich wie alle anderen in der Klasse von meinem Platz auf und wollte hinaus ins Freie. Es entstand ein Gedränge und dann kam aus dem hinteren Teil der Klasse einer der größeren Jungen angelaufen, der es anscheinend besonders eilig hatte. Jedenfalls stieß er unabsichtlich in mich hinein. Da ich ihn aber nicht kommen gesehen hatte, verlor ich den Halt und stürzte mit dem Kopf voran an die scharfe Kante des Lehrertischs. Wegen meiner Kurzsichtigkeit trug ich eine Brille aus bruchfestem Glas. Und eben diese Vorsichtsmaßnahme sollte mir zum Verhängnis werden, denn die Gläser gingen tatsächlich nicht zu Bruch. Aber der Aufprall war so hart, dass einer der Bügel in das Bindegewebe meiner Augen drang und es zerstörte. Ich verlor das Bewusstsein, kam aber auf dem Spielplatz, wohin sie mich getragen hatten, gleich wieder zu mir. Und der erste Gedanke, der mir durch den Kopf ging und an den ich mich bis heute lebhaft erinnere, war: Meine Augen! Wo sind meine Augen?
Und seitdem sind Sie vollkommen blind?
Ja.
Was für eine brutale Geschichte.
Nein, nein. Das Brutale, das Groteske, das Ungewisse und das Zwielichtige, das alles habe ich erst viel später kennengelernt. Zunächst tauchte ich nämlich in einen dunklen und farbenfrohen Dschungel in meinem Kopf ein. Sehen Sie, um mir die Blindenschrift beizubringen, hatte meine Mutter das spannendste Buch ausgesucht, das sie finden konnte. Das Dschungelbuch. Erzählt hat, mit ein paar eigenwilligen Ausschmückungen.
Jeder so wie er kann, lautete die Regel in dem einfachen Dorf. Wer nichts konnte, tat nichts. Einer, der auf dem linken Bein hüpfen konnte, hüpfte auf dem linken Bein. Wenn jemand gut mit Kindern sprechen konnte, sprach er mit Kindern. Oder wer ein Talent fürs Nüsse-Schälen hatte, schälte Nüsse. Und dann gab es noch Treelegs, der sehr stark war und vor nichts Angst hatte.
Ja, also Ida Treelegs, ich mache ja im Dorf fast alles. Also bis auf Unterrichten in der Schule.
Was in dem einfachen Dorf auch alle sehr gut fanden.
Ja, und dann war er doch der Doktor. Ja, heilte die Kranken. Wenn jemand starb, dann nur, weil er mit der Bezahlung im Verzug war. Der Doktor heilte die Kranken, aber nicht jede Familie konnte sich das Honorar leisten.
Schon gar nicht in den Jahren großer Hitze, wenn das Gemüse schwarz und welk aus der Erde kam.
Was eigentlich ja ein Jahr aus der Fall war.
Häuptling im Dorf war der größte und fetteste von allen. Nicht zuletzt, weil er die festesten Schläge austeilte.
Und wenn die Frauen in gekrümmter Haltung auf den Feldern arbeiteten und ihre Hintern in die Höhe ragten, da trauten sie ihm nicht über den Weg.
Ja, das Dorf war von Feldern umgeben. Und weil die Felder zum Dorf gehörten, gehörte alles darauf dem Häuptling.
Aber das Sexualleben war gut.
Tja, jeder mit jedem.
So wurde nicht gestritten.
Die Männer schauten den kleinen Mädchen zu, wie sie heranwuchsen, und übten sich in Geduld.
Und die Frauen sahen den kleinen Jungs zu, wie sie heranwuchsen.
Und übten sich ebenfalls in Geduld.
Und Ida Treelegs, ihr habt auch der kleine Bube zugeschaut.
Ja, tagsüber war es hell und nachts war es dann finster.
In der Trockenzeit war es heiß und in der Regenzeit war alles nass.
Und so war es immer schon gewesen. Seit den Zeiten der Väter des Großvaters, der Väter des Urgroßvaters, der Väter...
Und der Mütter ebenso.
Meine Finger strichen zärtlich über die Seiten des Dschungelbuchs. Ich befand mich auf einer Insel. Und in meiner Fantasie durchlebte ich die Abenteuer Robinson Crusoes, bevor er Freitag traf. Oder war es Mowgli?
Eines Tages wurde der Kühlschrank geliefert.
Er war neu und groß und strahlend weiß. Die Marke hieß Botschaft aus einer anderen Welt. Aber niemand konnte die Zeichen lesen.
Der Kühlschrank war über eine Kette mit einem Standrad verbunden. Auf einem Aufkleber war ein Mann abgebildet, der auf dem Sattel saß und in die Pedale trat. Und auf der Außenseite des Generators klebte ein Sticker mit einem Blitz.
Der Häuptling ließ den Kühlschrank mitten im Dorf aufstellen, gleich neben der Feuerstelle. Und dann sprach er...
Ja, also, wir machen zuerst das Begrüßungsritual, ja? Stellt euch alle mal um den weißen Würfel herum auf. Ihr könnt ihn anfassen, aber nur kurz.
Die Männer fanden den Kühlschrank glatter als eine Frau, aber nicht so weich.
Die Frauen fanden den Kühlschrank härter als einen Mann, aber nicht so warm.
Und Ida Trilex, mir hän's auszugt, dass ich mich auf das Rädle hock und in die Pedale dreht. Ich mein, ich war ja noch nie auf einem Rädle gesessen, aber weil ich groß und stark wie ein Baum war, habe ich mit ganzer Kraft in die Pedale treten. Und es hat nicht lang gedauert, bis eine eiskalte Brise aus der Kühlschranktür gekommen ist.
Und so wurde beschlossen, dass der Kühlschrank Winter machte. Dem stimmte ja auch der Doktor zu. Ebenfalls beschlossen wurde, dass der Kühlschrank der Dorfkühlschrank war.
Nicht beschlossen wurde die Revolution, die mit dem Kühlschrank ins Dorf kam.
Staub legte sich auf die Häuser. Die Feuer erloschen. Niemand brachte den Kindern mehr bei, wie man Mensch ärgere dich nicht spielte. Den Frauen gingen die Palmfasern aus, mit denen sie ihre hochgebundenen Hosenbeine festbanden. Weil Trilex den ganzen Tag und die ganze Nacht nichts anderes tat, als in die Pedale zu treten, kümmerte er sich sonst um überhaupt nichts mehr.
Mit der Zeit wurde immer öfter darüber gestritten, wer denn nun zum Kühlschrank durfte. Da alle ihre Hintern hineinstrecken und sich von unten herauf kühlen lassen wollten, fingen sie an, sich mit Tritten und Faustschlägen zu wehren, wenn jemand anderer behauptete, dran zu sein.
Ja, und die Leute hörten nicht mehr auf den Häuptling. Sie machten sich sogar über ihn lustig, weil er mit seinem fetten Riesengesäß nicht durch die Kühlschranktür passte.
Im Dorf trat eine große Veränderung ein. Menschen, die einander immer mit Respekt begegnet waren, lernten nun respektlos zu sein.
Und dann? Der kleinste und schmächtigste Dorfbewohner kam auf die Idee, die Fächer aus dem Kühlschrank herauszunehmen. Und so war er plötzlich imstande, zur Gänze hineinzusteigen. Als er triumphierend wieder herauskam, hatte das Dorf einen neuen Chef. Dieser gut gekühlte Winzling wurde der neue Häuptling.
Blindheit wirkt wie Dope. Das ist etwas, worauf wir gefasst sein müssen. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Blinden auf der Welt gibt, der die Gefahr dieses Rauschzustands nicht kennt. Wie eine Droge verstärkt Blindheit bestimmte Sinneseindrücke und verleiht zum Beispiel dem Hör- oder dem Tastsinn eine oft unvermutete und irritierende Schärfe. Vor allem aber lässt sie eine innere Erfahrung an die Stelle der Äußeren treten. Und das manchmal bis zum Exzess.
Groß und strahlend weiß. Die Marke hieß Botschaft aus einer anderen Welt. Aber niemand konnte die Zeichen lesen.
Der Fernseher war über eine Kette mit einem Standrad verbunden. Auf einem Aufkleber war ein Mann abgebildet, der auf dem Sattel saß und in die Pedale trat. Und auf der Außenseite des Generators klebte ein Sticker mit einem Blitz.
Der neue Häuptling ließ den Fernseher mitten im Dorf aufstellen, gleich neben der Feuerstelle. Und dann sprach er...
Zuerst das Begrüßungsritual. Stellt euch alle um die weiße Kiste im Kreis herum auf. Ja, ihr dürft sie anfassen, aber nur kurz.
Die Männer fanden den Fernseher glatter als eine Frau, aber nicht so weich.
Die Frauen fanden ihn dafür härter als einen Mann, aber nicht so warm.
Und Ida Trilex, ich bin ausgesucht worden,
aufs Rädchen zu steigen und Donner zu machen. Weil so hätte der neue Häuptling das Bild mit dem Blitz verstanden. Und wie ich so in die Pedale trete, erscheint in dem Inneren von der Kiste ein Bild.
Ich glaube nicht, dass ein einzelner Raum, zumindest in Österreich, je so viel Zeitgeschichte erlebt hat wie dieser hier.
Drauf schwätzt ein Bleichgesicht mit einem anderen Bleichgesicht. Und der Doktor hat gesagt, das wären unsere Vorfahren bei einem Palaver. Also hätte man beschlossen, dass die Bilderkiste ein Palaver war. Ebenfalls beschlossen wurde, dass die Bilderkiste die Dorfkiste war.
Nicht beschlossen wurde die Revolution, die mit dem Fernseher ins Dorf kam.
Staub legte sich auf die Häuser, die Feuer erloschen. Niemand brachte den Kindern mehr bei, wie man Mensch ärgere dich nicht spielte. Den Frauen ging die Palmfaser aus, mit der sie ihre hochgekrempelten Hosen festbanden. Weil Trilex den ganzen Tag und die ganze Nacht in die Pedale trat, kümmerte er sich um nichts anderes mehr. Und das Dorf schaute nur noch Fernsehen.
Während der neue Häuptling dem Fernsehpalaver zuhörte, standen alle anderen daneben und hörten ebenfalls zu. Und so dauerte es eine ganze Weile, bis der neue Häuptling, der sich wirklich große Mühe gab, überzeugt war, dass die Sprache der Vorfahren durchschaut zu haben. Und weil er die Sprache nun verstand, wandte er sich an den Fernseher und stellte ihm eine traditionelle Frage.
Welcher deutsche Snack ist weit über die Landesgrenzen hinaus berühmt?
Currywurst.
Kölner Paprikakäse, Bremer Kümmelschinken.
Der Fernseher gab ihm aber keine Antwort. Die Vorfahren palaverten einfach weiter, so als wäre der neue Häuptling Luft.
Also versuchte er es noch einmal. Und dann noch einmal, und dann noch einmal, und dann noch einmal. Und so kam es, dass sich der neue Häuptling wirklich lächerlich machte.
Niemand hat mehr auf den neuen Häuptling besetzt. Zum ersten Mal in der Geschichte aller Geschichten wurde einer wie er mit Hohn und Spott übergossen. Im Dorf trat eine große Veränderung ein. Menschen, die einander immer mit Respekt begegnet waren, lernten respektlos zu sein.
Und das Leben funktioniert auch, wenn man nicht glauben kann. Aber dann fängt man ja an.
Das Gesicht meiner Mutter, das meines Vaters und überhaupt die Gesichter der meisten Menschen, die ich liebte, vergaß ich kurz nach meiner Erblindung.
Balken, Kartoffeln, Karotten oder Radieschen?
Der Trilex. Wir haben keine Lust mehr gehabt, den ganzen Tag und die ganze Nacht in die Pedale zu drehen und zwischen dem weißen Würfel und der Bilderkiste hin und her zu jagen. Vor allen Dingen hatte ich deshalb die Schnauze voll gehabt, weil ich gemerkt habe, dass ich mit meinem Gestrampel das Chaos und das Schlamassel in unserem Dorf nur noch viel schlimmer gemacht habe. Das ganze Dorf war auf den Barrikaden. Die Männer und die Weibsleute, die haben Gesichter geschnitten, die habe ich vorher so noch nie gesehen gehabt. Und ihre Klamotten waren zerrissen und auf ihrer Haut sind plötzlich neuartige Schrammen und Narben aufgetaucht. Da habe ich gemerkt, dass ich mit meinem Gestrampel das Chaos schlimmer gemacht habe. Da habe ich doch aufhören müssen.
Weil Trilex Kraft aber so enorm war, drehten sich die Pedale noch eine Zeit lang weiter. Dann stand alles still.
Trilex hielt an, um wieder zu Atem zu kommen, und das Dorf, erschöpft von der Erfindung des Hasses, hielt ebenfalls an, um wieder zu Atem zu kommen, und jetzt war nur mehr das Summen der Fliegen zu hören. Niemand rührte sich.
Ich, der Trilex, ich habe Angst gehabt, denn obwohl ich aufgehört gehabt habe, in die Pedale zu treten, war unser Leben nicht mehr so wie früher. Da habe ich gemerkt, dass ich mit meinem Gestrampel uns weit, ganz weit voneinander entfernt habe. Die Männer, die haben aufgehört, der junge Mädle nachzuschauen. Und wenn Männer aufhören, der junge Mädle nachzuschauen, gibt's bald kein junge Mädle mehr, den man nachschauen kann. Und wenn Weibsleid aufhören, der Bube nachzuschauen, dann gibt's bald kein Bube mehr, den man nachschauen kann. Und das Leben, das schmeckt nimmer so wie früher. Und keiner will sich noch für irgendetwas entscheiden. Und über unser Dorf legt sich ein bleiernes Schweigen. Und die Geschichte steht still.
Wut, die wie Dampf zum Himmel gestiegen war und eine Wolke gebildet hatte, fiel auf das Dorf zurück und bedeckte alles mit schwarzer Asche. Wer sie abschütteln wollte, bekam die nächste Dusche ab. Wer versuchte aufzustehen, brach nach zwei Schritten erschöpft zusammen. Der Geist der Vorfahren weigerte sich, die schwarze Asche fortzublasen. Der Wind war tot. Und der Regen war in Vergessenheit geraten.
Blinde entwickeln so etwas wie einen moralischen Geruchssinn. Und bei mir war das wahrscheinlich in der Schule schon so. Wenn Sie eine Gruppe Menschen gegen deren Willen in einen Raum pferchen, dann fangen die an zu stinken, und zwar buchstäblich. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wie viel unterdrückte Wut, verhinderte Unabhängigkeit, erstickte Sehnsucht nach Freiheit und ohnmächtige Neugier sich bei 40 Jungen im Alter zwischen 10 und 14 ansammeln.
Eines Tages kam der Mann vom Kundendienst.
Servus!
Sein Gesicht verbarg sich hinter einer weißen Maske. Zumindest sah das so aus.
Er war groß und neu und strahlend weiß und auf seinem Rücken stand After Sales Serviceman. Aber niemand konnte die Zeichen lesen.
Der Doktor, der das Geheimnis der Sprachen kannte, nannte es ein magisches Zeichen, ein ASS.
Eine Zeit lang war ja der ASS die größte Sehenswürdigkeit im Dorf. Die Menschen bogen sich vor Lachen, wenn sie ihn sahen.
Weiße Männer singen ja bekanntlich in einem fort und haben a rhythm in the Knochen.
Er wirkte so, als hätte er gleichzeitig einen Stock verschluckt und Hummeln im Arsch.
Er hatte Haare auf den Armen, benahm sich aber wie ein Kind.
Er hatte einen Kübel und eine Schaufel dabei und damit grub er in der Erde und sammelte ein, was sich darin befand, im Reich der Vorfahren.
Er legte diese wunderliche Vorliebe für Steine an den Tag.
Der alte Häuptling, der jetzt wieder der Häuptling war, setzte sich mit dem Mann vom Kundendienst zusammen und gemeinsam betrachteten sie einen großen Einkaufskatalog. Den Katalog hatte der ASS mitgebracht.
Der Häuptling interessierte sich für eine Trillerpfeife und eine Schirmmütze.
Danach setzten sie sich zu einem Palaver zusammen, bei dem sie die Geister der Ahnen, die Bahn der Sonne und den Preis für Ruhes besprachen.
Und währenddessen machte der Katalog im Dorf die Runde. Und die Leute rochen an den Bildern, um festzustellen, ob sie auch echt waren. Und die Frauen träumten von Schneekanonen und die Männer verzehrten sich nach Artischockenherzen aus der Dose.
Nein, nein, nein. Also, ich der Trilex, ich hätte gern ein Duschvorhängle gehabt. Das hätte ich mir dann über meinen Baum gehängt.
Später saßen dann alle gemeinsam um das große Feuer und aßen den kräftigen Eintopf aus dem Kessel. Und der ASS steuerte einen Kuchen bei. Danach versprach er, einen Zauber zu machen, bei dem er die flachen Dinge im Katalog in echte Gegenstände verwandeln würde. Im Dorf fand ein großes Fest statt. Mann mit der weißen Maske war eingeschlafen. Und während die Frauen im Dorf sich einen Spaß daraus machten, seine spitze Nase mit einer Hühnerfeder zu kitzeln, hielten die Männer im Dorf ein Palaver ab.
Der Katalog lag aufgeschlagen im Schoß des Häuptlings. Und jeder Mann, der drumherum stand, deutete auf den Start-up-Kredit. Der bleichgesichtige ASS hatte nämlich jedem Dorfbewohner einen Kredit versprochen, mit welchem er sein eigenes Unternehmen gründen könnte.
Die Leute sahen sich die unterschiedlichen Geschäftsideen im Katalog an. Besonders schwierig war es nicht. Man musste etwas wählen und dann warten.
Ja, eine Wahl ist aber schwierig, wenn das Einzige, wofür man sich jemals entscheiden musste, die eigene Frau war. Und selbst das erfolgte mit der Hilfe des gesamten Dorfes und den Ratschlägen der Vorfahren.
Der Häuptling, der von dem Katalog ganz begeistert war, wollte den ASS auf keinen Fall verärgern, da er befürchtete, dieser könnte ihm den Katalog sonst wieder wegnehmen.
Es lag ihm sehr daran, eine Wahl zu treffen, die seine Kreditwürdigkeit unter Beweis stellte. Das Wort Start-up-Kredit beflügelte seine Fantasie und er hörte nicht auf, es jedem gegenüber zu wiederholen.
Start-up-Kredit. Ja, ich Start-up-Kredit. Häuptling Start-up-Kredit.
Es wurde beschlossen, dass das nächste Neugeborene im Dorf Start-up-Kredit heißen sollte und dass es mit Glück und Zufriedenheit gesegnet sein würde.
Na, und in der Karaoke-Rubrik des Katalogs entdeckte der Doktor einen Gegenstand mit dem wunderbaren Namen
Mikrofon.
Der Doktor hielt es für klug, seinen Mitdörflern den weisen Rat zu geben, sich für das Mikrofongeschäft zu entscheiden, denn die Mikrokredite hatten sie ja bereits. In seinen Augen war das absolut schlüssig.
Na, nach einem weiteren Palaver entschieden sich alle für das Mikrofon.
Mikrofon. Mikrofon. Mikrofon.
Auch wieder Trilex, ich war dafür, dass wir so ein Mikrofon kaufen. Obwohl mir persönlich ja so ein Fondue-Settle lieber gewesen wäre.
Auch ich, der Häuptling, war dafür, ein Mikrofon zu kaufen. Obwohl mir persönlich ja ein goldenes Bidet lieber gewesen wäre.
Und so war alles gut und warm und schön und alle warteten auf ihre Mikrofone.
Linienschutz Schleswig-Holstein wird in wenigen Sekunden den Feuerkampf auf die Westerplatte eröffnen. Noch ist alles still. Nur wir wissen um das, was in wenigen Augenblicken geschehen soll.
Als im Radio die Meldung kam, dass die Nazi-Panzer Polen überrollten, da waren die Leute nicht mehr dieselben. Ich konnte das ganz deutlich spüren. Menschen, die einander immer mit Respekt begegnet waren, begannen respektlos zu sein. Nach dem Einmarsch in Frankreich schloss ich mich der Resistance an und gründete meine eigene Widerstandszelle. Unser Zentralkomitee hatte einstimmig beschlossen, dass ich allein mit der Rekrutierung der neuen Widerstandskämpfer betraut sein sollte. Sie fanden, dass ich als Blinder und als moralischer Initiator der Zelle die Berechtigung hätte, dieses Risiko zu tragen. Ja, das war dann also meine Aufgabe, mein Spezialgebiet. Sie beriefen sich dabei auf eben diesen moralischen Geruchssinn und fanden, ich hätte den Menschensinn.
Ich, der ASS, war beeindruckt von der Kreativität im Dorf. Von Trilex Kraft, von der Weisheit des Häuptlings und der bildschönen Gestalt der schönen Shambola. Und so kam ich zu dem Schluss, dass das ganze Dorf Potenzial hatte und den Börsengang verdiente, der es zu einer Aktiengesellschaft machen würde.
Also setzte sich der ASS mit dem Häuptling unter den Affenbrotbaum und erklärte ihm:
Hör mal, mit einem Börsengang, ja, einem IPO, darfst du nicht nur das Mädchen deiner Wahl gratis flachlegen? Nein, du bekommst auch noch den Betrieb des gesamten Puffs als Geschenk dazu.
Mir dem Häuptling war nicht so ganz klar, wozu das gut sein sollte. Ich meine, ich hatte die Mädchen immer schon gratis flachgelegt. Und offen gesagt, ich wusste nicht, was ein Puff war.
Also änderte der After-Sales-Service-Man seine Strategie und zog einen neuen Katalog aus dem Hut. Es war ein Städtekatalog.
Der Häuptling schlug den Katalog in seinem Schoß auf und sah ihn sich genau an.
Der Katalog enthielt Städte aus der ganzen Welt. Kleine, runde, in den Farben des Südens. Die wie ein Fischernetz angelegten Großstädte Amerikas. Die grünen Gartenstädte des Nordens. Ja. Und solche, die triefend nass waren, dass man darin ertrinken konnte. Und dann gab es noch irgendwie verpfuschte Städte aus übereinander gestapelten Hütten. Sternförmige Städte. Und solche, die so klein waren, dass sie wie unsere Dörfer aussahen. Aber ganz hinten gab es eine Stadt, die war so groß, dass sie nicht in einem Stück in den Katalog passte.
Der Häuptling betrachtete sie lange und benetzte beim Umblättern den Finger. Am Himmel ging die Sonne unter. Und als es schon fast finster war, da legte der Häuptling den Finger auf seine Lieblingsstadt. Wie sich herausstellte, war es ganz zufällig die Stadt, aus der der ESS stammte. Dem Börsengang sei Dank, denn nun würde das Dorf zur Stadt werden und der Häuptling in ihrem Zentrum wohnen, in einem Haus mit Veranda und Säulengang rundherum und Kettenzug in der Toilette.
Ja, wie gesagt, ich war bei der Resistance für die Rekrutierung der neuen Mitglieder zuständig. Dahinter stand der Gedanke, dass ich als Blinder eher geeignet wäre, Menschen zu durchschauen. Nun, eines Tages sollte ich einen Mann überprüfen, der zur Resistance wollte. Ich kannte ihn nicht und gab nichts auf die Bedenken meines Kommandanten, doch kaum war er eingetreten und hatte eine überfröhliche Begrüßung in den Raum gekräht, da war meine Diagnose eindeutig klar. Diesen Blindgänger wegschicken, ihn so schnell wie möglich loswerden. Das Gesicht, das ich zuerst sah, setzte sich aus der Wärme seiner Stimme und den schön gedrechselten Phrasen in seiner Sprache zusammen. Doch darunter kam ein anderes Gesicht zum Vorschein. Es war nicht zu übersehen und obwohl es sich zurückzog und schnell wieder verstecken wollte, war es eindeutig da. Da konnte er machen, was er wollte. Seine Stimme hatte etwas Geschwollenes, Aufgeblähtes. So, als wäre sie voller Blasen. Na, er schwätzte eine halbe Stunde so, wahrscheinlich dachte er, wir mochten ihn. Und als er dann weg war, sagte ich zu meinem Kommandanten, er hätte diesem Mann zu Recht misstraut. Und dann sagte mein Kommandant zu mir, ich hätte während des gesamten Gesprächs gewirkt, als wäre ich weit weg gewesen. Was ja auch stimmte. Denn ich war in mein Innerstes hinabgestiegen. In eine Art Geheimkammer, in der mit einem Schlag alles einfach und klar wurde. Hier erschienen die Menschen ohne ihre Fassade und ich konnte in einem sanften Wort die Drohung hören und entdeckte die Ängstlichkeit hinter der Angeberei. Und so seltsam das klingen mag, aber dieser lichte Ort war nichts anderes als der innere Raum, der mir so vertraut geworden war, nachdem ich mit 8 Jahren erblindet war. Nun, ich habe nie genau erfahren, wie viel Unheil uns durch meine Intuition erspart geblieben ist, aber ein paar Monate später wurde der Verdächtige in den Reihen der Sonderpolizei der Rassemblement National Populaire gesehen, wie sie sich mit den Deutschen trafen, um die Kollaboration zu besiegeln. Er trug das Parteiabzeichen und brüllte mit allen anderen, Heil Hitler!
Während das Dorf auf die Ankunft der Mikrofone wartete, entschloss sich der ASS, mit Eimer und Schaufel ausgestattet, in der Erde zu graben. Und er grub, ohne Unterlass.
Ganz besonders interessierten ihn die rote Erde, auf der das Dorf stand, und die kleinen durchsichtigen Steinchen, die er darunter fand.
Eines Nachts, als das Feuer längst ausgegangen war und der ESS noch tiefer und weiter in der Erde grub als sonst, da erhob sich vom Boden des Lochs ein Vorfahre.
Der Vorfahr war ein mageres Männchen, voller Runzeln und mindestens so uralt wie der Vater des Urgroßvaters.
Er rollte erstaunt mit den Augen, weil man ihn aus dem Schlaf gerissen hatte.
Der ESS erschrak ganz fürchterlich, denn er war es nicht gewöhnt, den Toten zu begegnen. Doch als er merkte, wie schwach das Männchen war, fasste er sich gleich wieder. Und dann sagte er:
Du hältst schön den Mund, Väterchen. Los, zurück in dein Loch. Ich will dich nie wiedersehen.
Dem ESS war nämlich nicht entgangen, dass die Füße des alten Mannes einen intensiven Geruch nach Rohöl verströmten, und das ließ sein Herz vor Freude springen.
Daraufhin verdoppelte der ESS seine Anstrengungen. Die Kinder wichen ihm tagsüber nicht von der Seite und schauten ihm bei der Arbeit zu. Sie sammelten schon lange die kleinen durchsichtigen Steinchen und horteten sie in ihren Hütten. Und also fanden sie, dass der ESS sich ziemlich stümperhaft anstellte.
Die Kinder gruben die kleinen Steinchen nämlich mit ihren Händen aus. Und wenn sie sahen, wie der ESS sich mit seiner Schaufel abmühte, da lachten sie ihn aus.
Und als der ESS die Kinder bat, ihm doch zur Hand zu gehen, lachten sie ihm sogar ins Gesicht und empfahlen ihm in der Sprache ihrer Vorfahren, sich zu verpissen.
Der ESS besaß aber einen kleinen Beutel voller Fläschchen, aus denen er ein wenig Flüssigkeit auf die durchsichtigen Steinchen träufelte. Er sah zu, wie sich Schaum bildete und notierte etwas in seinem Spiralblock. Als eines der Kinder, das dieses Verfahren besonders zu faszinieren schien, die Hand ausstreckte, da heuerte der ESS ihn vom Fleck weg als Edelsteinprüfer an. Er war der erste Arbeiter und der ESS gab ihm den Namen
Arbeiter.
Bald darauf wollten auch die anderen Kinder Arbeiter werden, zumal der ESS ihnen dann zum Zeichen seiner Zufriedenheit erlaubte, seinen Kugelschreiber anzufassen.
Es kam der Tag, an dem ich aufflog und von der Gestapo verhaftet wurde. Sie brachten mich nach Buchenwald. Weil ich blind war, blieb mir das Schlimmste erspart, das Arbeitskommando. Jeden Morgen um 6 verließen die Männer, die noch die Kraft dazu hatten, zum Geschmetter des Orchesters das Lager. Ja, ein großartiges Orchester war das und sehr zweckmäßig. Die zur Karikatur verkommene Liturgie der Zwangsarbeit. Abends kehrten nie alle wieder ins Lager zurück. Wie überall gab es auch in Buchenwald Reiche und Arme, nur waren sie hier nicht mehr an ihrer Kleidung oder ihren Auszeichnungen erkennbar. Wir alle waren nackt, zwar nicht buchstäblich, aber doch in jeder Hinsicht. Wir hatten keinen Rang, keine Würde, kein Schicksal mehr und kein Gesicht zu wahren.
Den weißen Schwanz ausprobieren. Ich habe schon gefunden, dass der ESS irgendwie so ein bisschen klar ausschaut in seiner Hosen. So ein Znirchtl. Und der hat auch so gestunken, so einen komischen, modrigen Geruch. Aber den weißen Schwanz, den wollte ich testen. Und zwar bevor es eine von den anderen Frauen tut.
Eines Tages, als der ESS alleine war und in der roten Erde nach Glitzersteinen grub, die er mit einer Flüssigkeit beträufelte und schäumen ließ, zog die schöne Shambhola einen magischen Kreis um ihn herum. Sie begann zunächst ganz weit weg von ihm, umrundete ihn ein ums andere Mal, murmelte dazu die Liebesformel und kam mit jeder Runde näher. Und schließlich fing sie zu singen an.
Der ASS hob den Blick und fand sie aus der Nähe sogar noch knackiger als aus der Ferne.
Der ASS verrenkte den Hals, um Shambhala nicht aus den Augen zu verlieren, und dann, schon völlig bezaubert, drehte er sich vollends um, damit ihm ja nichts von ihrer Schau entging.
Oh, ihre Brüste waren wie biegsame Kleiderbügel. Ihre Hinterbacken wölbten sich aus ihrem Rücken wie ein pralles Kissen, auf dem ich gerne meinen Kopf abgelegt hätte. Ihre Beine waren strammer als zwei Zapfsäulen. Ah, und ihr Blick, mit dem sie mich von oben herab musterte, war die reinste Anmache. Sie umkreiste mich und sang dazu, und jetzt konnte ich sie ganz deutlich hören.
Als der Kreis immer kleiner wurde und sie schon ganz nahe war, hielt Shambhala plötzlich an und ging vor dem ASS in die Hocke.
Sie knöpfte sein Hemd auf Hüfthöhe auf, öffnete seinen Hosenschlitz und holte sein steifes Glied heraus.
Sie betrachtete seinen Schwanz von allen Seiten und lachte schallend.
Dann stieß sie ihn an den Schultern zu Boden, setzte sich auf sein Geschlecht und verschlang es mit dem ihren.
Oh, es war sehr warm und weich, wie Samt.
Und dann setzte sein Denken aus. Shambhala vollführte einen kurzen Bauchtanz und der ASS machte Regen.
Oh mein Gott!
Shambhala stand auf, ohne den Blick vom Schwanz des ASS zu wenden. Sie ließ nicht zu, dass er sie auf den Mund küsste und wich seinen Händen aus, die nach ihren Brüsten greifen wollten. Als sein Penis wieder klein und schlaff war, ging sie federnden Schritts davon. Tschüss. Und sang jetzt ein anderes Lied.
Die menschliche Stimme dringt in uns ein. Und erst in unserem Inneren hören wir sie wirklich. Um sie richtig hören zu können, müssen wir sie nachklingen und vibrieren lassen. Im Kopf, im Brustkorb, in der Kehle. So, als würde sie in diesem Moment ganz uns gehören. Bestimmt ist das der Grund, warum uns Stimmen nie hinters Licht führen.
Die Mikrofone wurden an einem Montagmorgen geliefert. Niemand hätte gewusst, dass es Montag war, wenn auf dem Lieferschein des UPS-Pakets nicht Montagszustellung gestanden hätte.
Das Paket war groß und in braunes Packpapier eingewickelt. Und der ASS bestätigte den Empfang mit seiner Unterschrift. Und dann meinte er:
Häuptling, du sollst das Paket öffnen.
Das ganze Dorf stellte sich im Kreis herum auf. Vorne standen die Kleineren, dahinter die Größeren.
Ich, der Häuptling, ich fand das Paket wirklich sehr hübsch. Also gab ich mir die allergrößte Mühe, es so behutsam wie möglich zu öffnen. Also ich fing in einer kleinen Ecke bei einer kleinen Kerbe an und sofort faszinierte mich das knisternde Geräusch, mit welchem das braune Packpapier einriss. Also ließ ich mir Zeit. Naja, ich wollte den Genuss, den mir das Öffnen des Pakets bereitete, in die Länge ziehen.
Ja, und dann legte der Häuptling auch noch eine Pause ein, um zu essen und zu trinken. Und so dauerte es fast bis zum Abend, bis das Paket endlich ausgepackt war.
Oh. Auf schwarzen Schaumstoffwaben lagen 12 Mikrofone wie Vögel im Nest.
Darunter befand sich eine Schicht 12 langer schwarzer Kabel, zusammengerollt wie Riesenboas.
Unter den Boas kam ein Brett mit lauter hübschen, bunten Knöpfen,
zum Vorschein.
Unter dem Brett mit den hübschen bunten Knöpfen war noch eine Schicht Riesenbohrs und eine Metallkiste mit einem Sticker mit einem Blitz.
Tada, das ist der Generator.
Was? Brauchen wir jetzt keine Rädle mehr? Wer tritt denn jetzt in die Pedale?
Niemand muss mehr in die Pedale treten. Ihr müsst nur ein paar Blitze hineingießen. Seht ihr da? In den Generator. Das ist alles.
Aber woher nehmen wir jetzt die Blitze?
Auch das ist kein Problem. Ihr müsst nur tief genug im Loch der Vorfahren graben. Dort findet ihr einen ganzen See davon. Ich verzichte gern auf ein, zwei volle Eimer, damit die Mikrofone in Betrieb gehen können.
Und so kam der Deal zustande. Bald darauf funktionierten die Mikrofone. Es war ein historischer Moment für das kleine Dorf.
Sa, sa, hey,
po, po, sa, ka, ka,
hey,
po, po, sa,
mu, mu, mu,
koin, koin,
hey, 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 hey.
Als sich das Dorf mit dem Lärm lauter Männerstimmen füllte, da gaben es die Frauen auf, sich Gehör zu verschaffen. Die Kinder hatten das Gefühl, permanent angebrüllt zu werden. Ja.
Die Männer stolzierten umher und sprachen in ihre Mikrofone, die sie wie Zepter vor sich hertrugen. So lernten sie, sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen.
Ich würde gerne im weißen Viertel.
Währenddessen behielt der ESS das Brettchen mit den bunten Knöpfen auf dem Schoß und schaltete die Mikrofone ein und aus.
Ich bin kein Arbeiter, niemand hat das Recht, mir dann
ein Duschvorhängle.
So erteilte er den einen das Wort und brachte die anderen zum Schweigen.
Bau mir eine weite Straße.
Ja, diejenigen, die sagten, was der ESS hören wollte, bekamen natürlich die längste Brüllzeit im Busch.
Dringend einen Mikrokredit. Oh ja, ich brauche so dringend einen Mikrokredit.
So kam es, dass bald nur noch der ESS zu hören war, auch wenn die Worte nicht aus seinem Mund kamen.
Also ich hätte gerne ein Bidet, noch ein Bidet dazu für mich.
Ja? Gib mir einen Start-up-Kredit. Ja, gib mir einen Start-up-Kredit, gib mir einen Start-up-Kredit. Gib mir einen Start-up-Kredit, gib mir einen Start-up-Kredit, gib mir einen Start-up-Kredit, gib mir einen Start-up-Kredit, gib mir einen Start-up-Kredit!
Endlich kam der Tag der Befreiung. Ein 14-jähriger russischer Junge, behende wie ein Äffchen, war auf das Dach des Blocks geklettert. Er ließ sich aus 3 Metern Höhe in die Menge fallen und schrie: Die Amerikaner! Die Amerikaner sind da! Und ich dachte, die Amerikaner würden diesen Kriegsdschungel wohl wieder in einen blühenden Garten verwandeln.
Sein verwegener Plan machte den ASS zunächst ziemlich nervös. Doch als sich herausstellte, dass die schöne Shambhola mit ihrer Entführung durchaus einverstanden ist, schien alles gleich viel leichter.
Die holde Shambhola erklärte dem weißgesichtigen Mann, wie Frauen entführt werden.
Pass auf. Zuerst wartest bis dunkel ist, bis Nacht ist. Und dann ist ganz wichtig, dass die keiner sieht, aber dass trotzdem jeder mitkriegt. Verstehst? Das ist der hakliche Teil bei der Sache, weil wenn die wer sieht, dann kommen die anderen Männer und helfen der Frau. Ja? Aber wenn es keiner mitkriegt, naja, dann gilt die Entführung nicht. Hm? Und das wisst ihr ja nicht, oder?
Stimmt. Die warme und weiche Shambhola soll ja mir allein gehören.
Der ASS hatte es sich in den Kopf gesetzt. die schöne Shambhala auf seinen Armen vorzutragen. Doch als er sie hochheben wollte, musste er feststellen, dass er sich eine gewichtige Frau zu seiner Auserwählten gemacht hatte. Also nahm er sie an die Hand, sauste mit ihr wie ein schwarz-weißer Blitz an der Hütte des Häuptlings vorbei und entführte sie in die Finsternis.
Glaubst du, er hat uns gesehen?
Was? Weiß ich nicht. Das ist die Entführung.
Ja, sausen wir noch einmal wie der Blitz an seiner Hütte vorbei.
Sie sausten ein zweites Mal an der Hütte vorbei. Der Häuptling streckte den Kopf heraus und starrte ins Dickicht. Sie verbargen sich im Dunkeln und warteten.
Ich glaub, jetzt geht's.
Also schlugen die beiden den Pfad zwischen den großen Bäumen ein und verschwanden aus dem Dorf.
Der zweite Teil der Entführung bestand darin, das Warme und Weiche zu machen. Das war der Lieblingsteil des ASS. Shambhala hatte das ganz richtig erkannt.
Nachdem der ASS Regen gemacht hatte, wollte er Shambhala fest in seine Arme schließen. Doch sie löste sich aus seiner Umklammerung und setzte sich stattdessen auf ihr prächtiges Hinterteil neben ihn.
So, du König, ich Königin.
Ja, die Amerikaner kamen und ich kehrte wieder in die Stadt des Lichts zurück. Eine neue Wohnung ersetzte die Baracke von Buchenwald und dann kam der Kühlschrank. Danach das Radio, die Waschmaschine, der Schwarz-Weiß-Fernseher, Reisen in ferne Länder. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich wieder richtig am Leben war. Und manchmal kehrte ich in den dunklen und bunten Dschungel in meinem Kopf zurück. Hatte ich ihn noch so in Erinnerung, wie er damals gewesen war?
Aber ja,
hörte ich meine Mutter sagen.
Landkarten ändern sich nicht. Landkarten ändern sich nicht.
Ich, die Shambhala, ich glaub nicht, dass Landkarten sich nicht ändern. Na, das glaub ich nicht. Damals, zu den Zeiten von den Vorfahren, da haben sie geglaubt, dass die Welt flach ist. Das haben sie geglaubt damals, die Vorfahren. Da sind sie daheim geblieben. Weil sie geglaubt haben, die Welt ist flach. Da haben sie sich gefürcht. Und die haben schon weggefahren wollen damals. Aber da waren so Drachen im Meer und vor die haben sie auch Angst gehabt. Also sind sie daheim geblieben. Der Glaube hat sie zurückgehalten. Und dann, eines Tages, sind die gekommen. Sind aufgetaucht aus dem Drachenmeer. Haben gesagt, sie sind Nachbarn. Haben gesagt, sie sind nur gekommen, um sich eine Tasse Zucker auszuleihen. Ja, das haben sie gesagt. Und dann sind sie geblieben. Sind nie wieder fortgegangen.
Das war eine Produktion von Toxic Dreams und ASS Productions. Das Hörspiel There's a Rumble in the Jungle oder Theater is Evil, Radio is Good, live aus dem Semperdepot in Wien. Text und Regie Josi Vanunu, ins Deutsche übertragen von Jacqueline Tschuss. Performerinnen Anna Mendelssohn, Markus Z., Jaschka Lämmert, Peter Stamer. Sounddesign Michael Strohmann. Tontechnik Florian Bogner, Peter Böhm. Unter Verwendung von Ambient Sounds von Klangbild, Felix Blume und Peter Kutin. Produktion Cornelia Kilger. Radio.
Kunstradio.at.
Für das Kunstradio verabschieden sich Anna Socek am Mikrofon, Elisabeth Zimmermann, Redaktion. ORF-Technik Martin Leitner, Stefan Wirtitsch, Günther Hunold und Friedrich Trondl.